Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, er hat damals behauptet, also Rassismus in der Polizei, das gäbe es höchstens in Einzelfällen. Horst Seehofer, vor ein paar Jahren damals noch Bundesinnenminister. Erste Zwischenergebnisse einer neuen Polizeistudie zeigen aber was anderes.
Selbst diese Studie, die er sehr vorsichtig fragt, sagt, Rassismus, anderes Fehlverhalten, Diskriminierung etc. sind keine Einzelfälle.
Das sagt Raphael Bär. Er ist Professor an der Hochschule der Akademie der Polizei in Hamburg. Und wir lassen uns diese ersten Ergebnisse von ihm einschätzen und sprechen auch drüber, was jetzt daraus folgen müsste. Und wir sprechen übers WLAN. Macht ihr das nachts aus, also in eurer Wohnung oder am Handy? Es gibt jetzt erste Städte, die das öffentliche WLAN nachts abschalten. Die Stadt Ravensburg zum Beispiel.
Wir gehen davon aus, dass ja nachts dann die Strahlenbelastung einfach abnimmt und die elektrosensiblen Menschen dadurch eben auch ein Stück weit Entlastung erfahren.
Das sagt ein Sprecher der Stadt. Ob da irgendwas wissenschaftlich dran ist, ob uns WLAN-Strahlung schaden kann, auch das eins unserer Themen heute, am Dienstag, dem 4. April. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Rassismus ist bei der Polizei verboten, also braucht man da auch keine Studie drüber. So ungefähr war die Argumentation damals im Sommer 2020 unter dem damaligen Innenminister Horst Seehofer. Ja, und wenn es dann doch mal Rassismus gäbe, dann seien das alles Einzelfälle, so Seehofer damals. Er hatte sich entschieden gegen eine explizite Studie zu Rassismus in der Polizei gewehrt. Nach massivem Druck aus der Opposition gab es dann aber einen Kompromiss und eine deutlich allgemeinere Studie, unter anderem zur Arbeitsmoral und dem Polizeialltag, durchgeführt von der Deutschen Hochschule der Polizei. Und da sind jetzt erste Zwischenergebnisse veröffentlicht worden. Und die habe ich besprochen mit Raphael Bär. Er ist Professor an der Hochschule der Akademie der Polizei in Hamburg. Herr Bär, diese Zwischenergebnisse, die lassen sich sehr unterschiedlich lesen. Wie lesen Sie die?
Nun, also zum einen ist es tatsächlich so eine Art Gemischtwarenladen, mit dem jeder zufrieden sein kann, der diese Studie liest, weil die Interpretationen in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, selbst diese Studie, die er sehr vorsichtig fragt, sagt, Rassismus, anderes Fehlverhalten, Diskriminierung etc. sind keine Einzelfälle. Andere Dinge sind etwas problematischer, insbesondere methodenspezifisch. Aber das ist eine Sache der Fachleute, darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall ist es gut, dass diese Studie erstmal da ist.
Aber das muss man, glaube ich, nochmal betonen, oder? Dass diese Aussage von Seehofer damals, wenn es Rassismus innerhalb der Polizei gäbe, Vorfälle, dann seien das Einzelfälle. Das ist absolut nicht zu halten.
Das ist nicht zu halten und es zeigt sich aber auch, dass wir alle möglicherweise in der Vergangenheit einen falschen Schwerpunkt gesetzt haben in unserer Fragestellung. Denn natürlich sagt keiner von sich, dass er Rassist ist und schon in der Polizei gar nicht. Oder es sagt auch keiner, dass er diskriminiert. Das ist ja nicht zu erwarten. Was aber interessant ist, und das Erstaunliche an dieser Studie ist zum Beispiel die Frage nach dem Autoritarismus und nach dem Konservatismus, nach dem Chauvinismus. Und ich glaube, das sind tatsächlich, da gibt es höhere Werte, ja, insbesondere derer, die da überhaupt nicht klar antworten. Da gibt es höhere Werte und ich glaube, genau das ist der Hintergrund und sozusagen der Boden, auf dem Rassismus und Diskriminierung wachsen. Und darum müssen wir uns kümmern. Und das ist das ein großes Verdienst der Studie, dass sie das klar gemacht hat, weil wir jetzt neue Fragen stellen können.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Studie auch der Start sein kann für weitere Beobachtungen, auch eben mit Blick auf chauvinistische, sexistische Äußerungen innerhalb der Polizei oder Vorfälle. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was würden Sie sich da wünschen, in welche Richtung das geht?
Naja, dass Forschung zum Beispiel zur Normalität wird und nicht zur absoluten Ausnahme, dass nicht mehr so ein Riesenbohai gemacht wird, jetzt kommen da Wissenschaftler und wollen die Polizei beforschen. Die Polizei ist relativ resistent und abwehrend gegenüber Forschung, das bricht erst ganz langsam auf und hier müsste eine neue Normalität entstehen, so eine Art Monitoring, das jeden Tag gemacht wird, damit die Polizei immer eine Feedback-Möglichkeit hat, von außen bespiegelt zu werden. Denn es ist nicht eine Vergünstigung, die jetzt stattfindet, dass die Polizei mal erlaubt, dass man in sie hineinschaut, sondern das muss der Normalfall werden. Eigentlich muss staatliches Handeln sowieso sich einer Kontrolle unterziehen und Wissenschaft kann hier durchaus vermittelnd wirken. Ich würde sagen, es kann dazu führen, dass man stärker Polizeiarbeit wissenschaftlich fundiert. Und das geht nur durch Erhebung von Status quo.
Jetzt ist diese Studie ja auch noch nicht zu Ende. Das waren ja Zwischenergebnisse. Es geht noch bis 2024. Wenn Sie sich jetzt diese Zwischenergebnisse nochmal anschauen und auch die Dinge, die wir besprochen haben, ableiten, was müsste jetzt weiterhin geschehen? Welche Schlüsse müssten daraus gezogen werden, um eben auch die definierten Probleme anzugehen?
Ja, zunächst mal müssten die Befunde von der Polizei angenommen und ernst genommen werden und nicht wegdiskutiert. Tatsächlich müsste die Polizei jetzt anfangen, zum Beispiel im Inneren ihrer Kultur Veränderungen einzuleiten, was schon stellenweise geschieht. Nordrhein-Westfalen hat damit begonnen, in Niedersachsen fängt man an. Also die Polizei ist ja schon quasi, oder die Polizeiführung ist schon informiert eigentlich genug, um nicht mehr nach dem Muster zu verfahren, weiter so wie immer. Das geht nicht mehr. Man muss einen Kulturwandel in der Polizei wagen und beginnen. Das sind natürlich dicke Bretter, die da gebohrt werden. Zum Beispiel die PolizistInnen zu ermuntern, zu ermutigen, nicht mehr zu schweigen, wenn sie Fehlverhalten beobachten. Das wäre ein erster Schritt.
Was die Zwischenergebnisse der Polizeistudie aussagen können, darüber habe ich mit Raphael Bär gesprochen. Er ist Professor an der Hochschule der Akademie der Polizei in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Ansage von Eric Adams, dem Bürgermeister von New York City, die war eindeutig.
Our message is clear and simple. Control yourselves.
Haltet euch zurück. Das hat Adams an die Adresse derer gerichtet, die wegen Donald Trump und seinem Gerichtstermin nach New York kommen wollten. Denn der Ex-US-Präsident muss heute zum ersten Mal vor Gericht in New York erscheinen. Er wird wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlung angeklagt. Wie die Stimmung in New York City ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim. Antje, wie ist es in New York? Sind viele zur Anklageverlesung in die Stadt gekommen?
Also vor dem Gerichtsgebäude, wo ich auch gerade herkomme, da heizt sich die Stimmung jetzt allmählich etwas auf. Es sind Dutzende Unterstützer von Donald Trump gekommen. Es sind nicht allzu viele, es sind nicht Hunderte. Und die sind eben vor das Gerichtsgebäude jetzt gezogen von Manhattan. Dazwischen ganz viele, mindestens ebenso viele oder noch mehr Polizisten und noch weit mehr Kamerateams aus aller Welt, die da sind und das Ganze im Auge behalten und gucken und Szenen sehen wollen, die es eben in der Welt noch nie gegeben hat, weil es noch nie einen ehemaligen US-Präsidenten gab, der sich eine Anklageverlesung anhören musste.
Das klingt, als seien die Sicherheitsvorkehrungen sehr, sehr hoch, wenn du auch sagst, es sind unglaublich viele Polizisten da.
Ja, genau. Also die gesamte Polizei von New York, also rund 35.000 Einsatzkräfte haben die hier,
Wahnsinn.
Sind seit Tagen in Alarmbereitschaft und Hubschrauber kreisen über der Stadt. Und es gibt Barrieren um das Gerichtsgebäude, um den Trump Tower auch auf der Fifth Avenue, wo sich Donald Trump ja auch heute Nacht aufgehalten hat. Der ist ja gestern angereist hier nach New York. Und wenn ich aber ein normaler Mensch bin, der sich dafür nicht interessiert jetzt, gibt es kaum, aber hier im Moment in New York. Aber die Allgemeinheit kriegt es gar nicht mit. Also in der U-Bahn, in der Stadt, in den Wohngebieten. Wer das nicht wüsste, der würde das gar nicht mitbekommen, was hier gerade passiert. Es knubbelt sich also an diesen beiden Punkten und ansonsten funktioniert die Stadt völlig normal.
New York Citys Bürgermeister Eric Adams, der hat ja zur Zurückhaltung aufgerufen. Es wurden ja massive Proteste, auch Ausschreitungen befürchtet. Haben sich die Menschen bisher an seine Mahnung gehalten?
Absolut, die haben sich absolut dran gehalten. Und wie gesagt, auch jetzt die Protestler, die Demonstranten, die da vor Gericht ihre Schilder hochhalten, sind völlig friedlich. Es hat überhaupt keine Ausschreitung gegeben, gar nichts. Die Geschäfte haben nicht auch sonst, wie bei manchen Gelegenheiten, ihre Schaufenster verbarrikadiert. Mhm. Also alles ist hier wirklich sehr New York, sehr cool. Und alle gucken sich das mit großer Spannung an. Und sie vertrauen vor allen Dingen der Polizei, weil sie sagen, die New Yorker Polizei ist die größte und mit die beste des Landes, sagen viele Leute, und sagen, wir kennen hier so viele Proteste, wir haben hier schon einiges mitgemacht. Also das kann uns jetzt hier wirklich nicht mehr umwerfen.
Was passiert denn dann heute vor Gericht mit Donald Trump?
Alle warten jetzt gerade drauf, dass Donald Trump vom Trump Tower runtergefahren wird in den Süden von Manhattan zu dem Gericht, zum Criminal Court. Und da wird er erscheinen müssen, wird all die Formalitäten alle erledigen müssen. Das heißt, der Mugshot, das Foto, die Fingerabdrücke und all das. Dann wird er rübergeführt in den Gerichtssaal. Das Ganze wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren. Es gibt keine Kameras, hat der Richter schon gesagt, im Gerichtsgebäude. Wir wollen keine Märtyrerfotos oder Bilder haben von einem Ex-Präsidenten, der in Handschellen abgeführt wird. Das wird es nicht geben. Er wird auch keine Handschellen angelegt bekommen und wird sich dann in den Gerichtsraum begeben und dort wird die Anklageschrift verlesen vor ihm und vor seinen Anwälten.
Donald Trump ist der erste ehemalige Präsident, der angeklagt wird. Heute muss er zum ersten Mal in New York City vor Gericht erscheinen zur Anklageverlesung. Wie die Stimmung in New York ist, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim gesprochen. Vielen Dank dir, Antje, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Städte in Deutschland, die haben öffentliches WLAN. Yes, it's true. Jetzt gibt es aber auch Städte, die sagen, wir schalten das öffentliche WLAN nachts wieder ab, wegen der möglichen Strahlenbelastung. Konkret geht's um die beiden Städte Ravensburg und Wangen im Allgäu, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben und wir wollen drüber sprechen. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie ist es zu dieser ja doch eher ungewöhnlichen Entscheidung gekommen?
Ja, da gab's vor Ort BürgerInneninitiativen, die sich dafür stark gemacht hatten, das WLAN eben nachts auszuschalten, weil sie sagen, dass die Strahlung vom WLAN ihre Gesundheit beeinträchtigt. Und die Städte, die nehmen die Sorgen ihrer Bevölkerung ernst, erklärt zum Beispiel der Sprecher der Stadt Ravensburg gegenüber dem SWR.
Die Strahlenbelastung, die ist für die Menschen schon hoch und deswegen haben wir mit entsprechenden Betroffenen abgestimmt, dass wir das WLAN nachts ausschalten. Wir gehen davon aus, dass ja nachts dann die Strahlenbelastung einfach abnimmt und die elektrosensible Menschen dadurch eben auch ein Stück weit Entlastung erfahren.
Also da haben einfach einige Menschen gesagt, wir sind elektrosensible Menschen, wir können wegen dieser ganzen WLAN-Strahlung nicht so gut schlafen. Und deswegen haben diese Städte in Schwaben eben gesagt, ja gut, dann machen wir es nachts aus.
Aber Moment mal kurz, ne? Jetzt hat ja jede von uns fast einen WLAN-Router zu Hause und die ganze Zeit auch das Handy um sich herum, also viele jedenfalls. Ist diese Strahlung denn schädlich?
Also das Wort Strahlung, das löst, glaube ich, bei vielen Menschen direkt irgendwie Angst aus. Wenn man dann direkt an radioaktive Strahlung oder auch an Röntgenstrahlung denkt, die ja schon schädlich ist. Aber Strahlen bedeutet erstmal nur, dass irgendwas abgegeben wird an die Umwelt. Und es gibt halt sehr viele unterschiedliche Arten von Strahlung. Heizung zum Beispiel. Unsere Heizung, die gibt auch Wärme ab. Das ist auch Strahlung, wenn du sie anmachst. Mhm. In Form von infraroter Wärmestrahlung. Es gibt Radiowellen, Mikrowellen und sichtbares Licht ist ja auch erstmal einfach nur Strahlung. Und die Frage ist nur, welche Strahlung ist für den Menschen gefährlich und welche eben nicht?
Und wo kann ich ja jetzt in diesem Spektrum die WLAN-Strahlung einordnen?
Ja, dafür habe ich beim Bundesamt für Strahlenschutz angerufen und ich habe mit Florian Kohn gesprochen und er sagt, WLAN-Strahlung gehört genauso wie die Mobilfunkstrahlung zur sogenannten hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung und die ist von radioaktiver Strahlung, die ja sehr schädlich ist, sehr, sehr weit weg, erklärt er.
Und was diese elektromagnetischen Felder von WLAN oder Mobilfunkstrahlung können, ist, wenn die Intensität hoch genug ist, dann erwärmen die unseren Körper. Die bringen dann die Wassermoleküle, die sie im Körper haben, zum Schwingen und das erwärmt den Körper. Und dafür, dass es dann eben durch jetzt, egal ob WLAN oder Telefone, keinen negativen Einfluss auf unseren Körper gibt, dafür gibt es dann eben Grenzwerte.
Ja genau, also diese Grenzwerte für Mobilfunkstrahlungen wie WLAN oder Handystrahlung, die sind so niedrig, dass es keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen geben sollte. Und wenn man unter diesen Grenzwerten bleibt, dann gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass elektromagnetische Strahlung wie vom Handy oder eben von WLAN-Routern Schäden verursacht.
Aber man hört ja immer wieder, dass Menschen sagen, hey, diese Strahlung, die hat irgendwie einen Einfluss auf mich.
Ja genau, das hat ja auch der Sprecher der Stadt Ravensburg gesagt, dass es Menschen gibt, die von sich sagen, ich bin elektrosensibel. Und Florian Kohn vom Bundesamt für Strahlenschutz sagt, dass das eben kein neues Phänomen ist, sondern dass es schon seit Ende der 70er Jahre Menschen gab, die von sich gesagt haben, dass sie sich von Elektrosmog beeinträchtigt fühlen, die zum Beispiel von Hochspannungsleitungen kommt.
Da geht es einfach darum, dass Betroffene vermuten einen ursächlichen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und den gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sie selber haben. Das können verschiedene Dinge sein, von Kopfschmerzen, irgendwie Jucken, Konzentrationsschwierigkeiten, solche Themen. Aber bisher ist es mit Hilfe von sehr, sehr vielen Studien nicht gelungen, da wirklich einen wissenschaftlich fundierten Nachweis herzustellen.
Also es gab wirklich viele Studien, die das untersucht haben. Bisher ist noch kein Nachweis hergestellt worden zwischen elektromagnetischer Strahlung und eben diesen Beeinträchtigungen. Es gibt allerdings Studien, die darauf hinweisen, dass es sogenannte Nocebo-Effekte gibt.
Placebo-Effekt kennt man ja, so ähnlich ist das dann.
Genau, das ist sozusagen ein negativer Placebo-Effekt. Mhm. Also wenn ich glaube, dass irgendwas negative Folgen für mich hat, dann könnte mich zum Beispiel allein die Sorge vor Auswirkungen zum Beispiel dieser Strahlung von meinem Handy, könnte mich dann krank machen. Und diese Menschen, die leiden natürlich trotzdem extrem darunter. Also das heißt nicht, dass diese Menschen sich ihre Beschwerden irgendwie einbilden, die sind ja wirklich real. Aber es gibt eben bisher keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass wirklich Hochfrequenzstrahlung aus dem Mobilfunkbereich diese Beschwerden auslösen.
In Baden-Württemberg schalten zwei Städte nachts jetzt ihr öffentliches WLAN aus, weil es Sorgen in der Bevölkerung gibt, dass die WLAN-Strahlung sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Egal wie man jetzt da Nocebo-mäßig, Placebo-mäßig zu steht, es spart auf jeden Fall Strom, wenn das WLAN nachts abgestellt ist. Und das ist doch auch nicht schlecht. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns das Ganze zusammengefasst. Danke dir!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir essen weniger Fleisch. Neue Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zeigen, 1 Kilo pro Woche im Durchschnitt, das ist so wenig wie seit 30 Jahren. Stattdessen werden immer mehr Ersatzprodukte gekauft. Und da haben wir mal unseren Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann beauftragt, nach den Gründen zu schauen und auch mal in seinen eigenen Kühlschrank zu gucken.
So, ich habe hier einmal einen veganen Schinken auf Rapsölbasis, veganen Käse auf Kokosnussölbasis und so veganes Fake Chicken auf Sojaproteinbasis.
Denn die schmecken mir einfach gut. Früher mussten Vegetarier noch in kleine Reformhäuser und dann da im untersten Regal nach ungenießbaren Tofu-Würstchen suchen. Mittlerweile gibt's in den Supermärkten zig Alternativen, von Weizenschnitzel bis Sojanuggets. Und diese Alternativen sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, sagt Annalena Klapp, Ernährungswissenschaftlerin und Mitarbeiterin von ProVeg International, einer NGO, die sich für einen zukunftsfähigen Ernährungsstil einsetzt.
Also pflanzliche Fleischalternativen verursachen generell weniger Treibhausgasemissionen, sie verbrauchen weniger Wasser und sie benötigen auch weniger Land als die tierischen Pendants. Und auch aus gesundheitlicher Sicht bieten sie durchaus Vorteile gegenüber tierischem Fleisch. Also hier würde ich mir tatsächlich wirklich eine differenziertere Auseinandersetzung wünschen.
Denn es gibt viele Vorurteile gegenüber Fleischalternativen. Die sind chemisch, die sind ungesund und die schmecken auch lange nicht so gut wie das Original. Lassen wir mal den Klimaaspekt außen vor und gucken ganz egoistisch nur auf uns selbst. Wie gesund oder ungesund sind denn Fleischalternativen?
Das zeigt eben auch die aktuelle Studienlage, dass pflanzliche Fleischalternativen hochwertige pflanzliche Proteine liefern und gleichzeitig weniger gesättigte Fettsäuren enthalten. Das heißt, wir haben eben verschiedene Produkte und wir haben Produkte, die auch Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sein können.
Zwischen 2020 und 2022, also innerhalb von 2 Jahren, haben die Menschen in Deutschland über 40% mehr Fleisch- und Milchalternativen gekauft. Fast 8 Millionen sagen, dass sie mittlerweile gar kein Fleisch mehr essen. Aber zurück zu meinem Kühlschrank. Die Zutatenliste auf den Produkten, die ich da so drin habe, ist ziemlich lang. Bisher habe ich das aber immer gekonnt ignoriert, aber heute gucke ich mal drauf. Was hält die Ernährungswissenschaftlerin von zum Beispiel meinem veganen Käse?
Wasser, modifizierte Stärke, Kokosnussöl, Meersalz, Olivenextrakt, natürliches Aroma, was auch immer das ist, und Karotin.
Da würde ich fast sagen, ist das Kritischste, in Anführungszeichen, eigentlich ist Kokosöl, weil das nicht so vorteilhafte Fettsäuremuster hat. Also da muss man schon sagen, das tierische Pendant Wenn man das ersetzen möchte, sollte man das vielleicht eher mit einem vorteilhafteren Produkt wie Nusskäse ersetzen oder auf Mandelbasis. Da hat man dann schon nährstoffmäßig vielleicht ein bisschen mehr getan.
Also, es gibt keine allgemeingültige Antwort. Es kommt einfach auf das Produkt an. Mein Fake Chicken zum Beispiel ist unbedenklich, sagt Annalena Klapp. Auch wenn viele Zusatzstoffe in einem Produkt sind, muss das nicht direkt was Schlechtes sein. Es kommt eben darauf an, was drin ist. Aber jedes Mal die Zutatenliste googeln, das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Aber dafür gibt's Apps, zum Beispiel CodeCheck. Damit scanne ich den Strichcode und dann sehe ich direkt, was so da drin ist und was das alles bedeutet. Ascorbinsäure zum Beispiel ist einfach Vitamin C. Und in meinem Sojahühnchen ist etwas zu viel Salz. Trotzdem, für einen ausgewogenen Fleischersatz sollte man auf Dauer doch eher auf andere Lebensmittel zurückgreifen.
Wenn wir uns jetzt eben zum Beispiel auch mal das Protein und das Eisen herausgreifen, das ist ja auch das, was die meisten Menschen gerne ersetzt haben wollen, dann sind da zum Beispiel Hülsenfrüchte so richtige Alleskönner, also Lebensmittel wie Sojabohnen, Kicher, Erbsen oder Linsen und natürlich auch Tofu, Tempeh oder Falafeln, also die Oldschool-Fleischalternativen, die schon seit Jahrhunderten als gesunde Proteinquelle genutzt werden. Und hin und wieder dürfen es natürlich auch die neueren Fleischalternativen sein, auf der Basis von Soja, Erbse und Co.
Vielleicht werde ich also doch in Zukunft häufiger wieder die Oldschool-Varianten wie Tofu oder Kichererbsen wählen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist schon so eine kleine Horrorvorstellung, ne? Du bist auf der Kirmes?
So, legen wir los. Wir starten neue Runde.
Oder von mir aus auch im Freizeitpark. Sitzt im Fahrgeschäft in vielen Metern Höhe und zack, fällt der Strom aus. Ne? Du hängst irgendwo in der Luft, ist am Wochenende in Hamburg auf dem Frühlingsdom passiert, beim Jekyll and Hyde, ist so ein riesiger Propeller. Und da mussten dann die BesucherInnen bis zu 2 Stunden in über 15 Metern Höhe ausharren, bis sie von der Feuerwehr wieder auf den Boden gebracht wurden. Es ist zum Glück niemandem was Schlimmes passiert, aber es ist natürlich ein Schock. Und wir haben uns da gefragt, ja, was machst du denn, wenn du auf der Achterbahn oder auf dem Freefall Tower oder so, wenn da auch mal plötzlich der Strom weg ist? Die Frage haben wir an Volker Kleiber weitergegeben. Er ist in der Geschäftsleitung vom Europapark und für die Sicherheit da zuständig. Und gute Nachrichten, von ihm kam erstmal eine Entwarnung.
Die Achterbahn, die sich im Looping befindet, ist in keinster Weise elektrisch angetrieben, sondern ist rein gravitationsbedingt unterwegs.
So, heißt, wenn der Strom da mal ausfallen sollte, dann bleibt man nicht kopfüber im Looping stehen, sondern man fährt weiter, rollt quasi aus, aber natürlich auch nicht ewig, sondern bis zum nächsten Bremsblock.
Da gibt es Bremsen, die im Falle eines Spannungsabfalls, eines Stromausfalles sofort sich schließen. Und die Züge fahren dann an diesen definierten Positionen in die Bremse hinein, bleiben stehen. Und das ist der erwünschte Zustand der Anlage in jenem Moment, der Stoppzustand.
So, und das Praktische daran ist, man muss dann auch nicht ewig da an diesem Bremsblock sitzen bleiben und warten, bis der Strom vielleicht irgendwann wieder zurückkommt. Das geht nämlich schneller.
Dort befinden sich Laufstege, Geländer und Treppen. Dort kommen wir mit unserem geschulten Personal völlig unspektakulär und absolut entspannt und räumen die Bahn.
So, hört sich alles easy peasy lemon squeezy an. Wenn man jetzt aber mal noch an andere Fahrgeschäfte denkt als Achterbahn oder so, zum Beispiel so Freefall Tower oder so, die aus höchster Höhe kontrolliert runterfallen, da sieht es ja dann eher schlecht aus mit Treppen oder Laufstegen. Aber auch da gibt es eine Lösung bei Stromausfall, hat Volker Kleiber uns erklärt.
Wenn tatsächlich ein Stromausfall vorherrschen würde, gehen wir in eine sogenannte Schwimmerstellung und der Turm, die Gondel des Turms, senkt sich automatisch dann gravitationsbedingt ab.
So, Schwimmerstellung, also auch dafür braucht es keinen Strom. Die Schwerkraft reicht aus. Also erstmal Entwarnung. Bei anderen Fahrgeschäften wie bei dem Jekyll and Hyde ist es dann offenbar schon ein bisschen aufwendiger. Aber das Ganze passiert ja zum Glück wirklich nur vergleichsweise selten, dass der Strom im Fahrgeschäft mal ausfällt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.